Was wäre, wenn Jesu Feinde anfangen, ihn als Herrn der Herren zu bezeugen? Wenn an den unglaublichsten Orten Lobpreis für ihn erklingt? Erweckung. Genau das passiert. Heute weltweit und jetzt. Das Evangelium breitet sich aus. Gottes Reich wächst. Aber das alles kostet einen Preis. Diese verfolgten Christen müssen ihn bezahlen. Erfahre, wie sie Jesu unglaubliches Handeln erleben und was sie dazu bringt, trotz aller Opfer an ihm festzuhalten. Stehst du ihnen bei? Sacrifice. Open Doors Jugendtag 2021.
Das sind Dinge, von denen die Mainstream-Medien nichts berichten. Aber gut, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen. God is on the move. Es geschieht etwas auf dieser Welt. Ich bin heute als Botschafterin von Open Doors hier. Das ist ein Hilfswerk für verfolgte Christen. Seit 1955 setzen sie sich ein, stehen verfolgten Christen bei, bringen Bibeln in geschlossene Länder und so weiter. Ich sende meine Schafe unter die Wölfe. Nicht gerade eine super gute Qualifikation für einen Hirten, oder? Aber das sagt nicht irgendein skrupelloser Mensch, sondern das sagt Jesus, der gute Hirte, zu seinen Jüngern damals und zu seinen Jüngern heute. Das überhören oder überlesen wir sehr gerne. Wir lieben eher die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen ein Leben in Fülle zu geben. Was, wenn sich die beiden Sachen nicht ausschließen, sondern ergänzen? Darf ich mal fragen, wer ist entschlossen, so zu leben, dass Gott geehrt wird? Also ihr müsst nicht die Hände hochhalten oder so etwas. Ich habe Neuigkeiten für euch, für uns, denn ich bin auch entschlossen, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wir lesen im 2. Timotheus 3,19, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist sie voll von Verfolgung. Und dann redet sie nicht nur von einem Belächeltwerden. Also das Maximum an Verfolgung, was ich persönlich erlebt habe, ist eben vielleicht mal belächelt zu werden oder Unverständnis, dass ich die Bibel für wahr halte, so ein Märchenbuch. Nur schon der Besitz dieses Märchenbuches steht unter Todesstrafe, zum Beispiel in Nordkorea. Wir werden höchstens ein bisschen belächelt. Millionen von Christen erleben das. Und das war schon immer so in der Bibel. Aber vorneweg möchte ich schicken und betonen, dass Verfolgung es niemals geschafft hat oder schaffen wird, die Gemeinde Jesu auszulöschen. Das pure Gegenteil ist der Fall. Von der Erweckung im Iran habe ich euch ja vor noch nicht allzu langer Zeit schon mal berichtet. Und in China ist es ähnlich. Als 1949 die Kommunistische Partei China übernommen hat, gab es damals trotz 150-jähriger Missionsbemühungen gerade mal knapp 1 Million Christen. Seither gibt es Verfolgung in China. Und seither wächst die Gemeinde Jesu jährlich um 1 Million Christen. Es gibt mehr Christen, nimmt man an, als Parteimitglieder in der Kommunistischen Partei. Gott lässt sich einfach nicht durch Verfolgung eingrenzen. Er ist ein Gott, der Mauern sprengt. Die ganze Bibel, wie schon gesagt, ist voll von Verfolgung. Angefangen hat es mit Abel, der zweite in der Generation der Menschheit. Er ist eigentlich sozusagen der erste Märtyrer. Er wurde von seinem Bruder umgebracht, weil er ein gutes Opfer brachte. Dann sehen wir im ganzen Alten Testament die Propheten und das ganze Volk Israel und so weiter wurde verfolgt. im Neuen Testament Jesus. Seine Eltern mussten flüchten, noch als er noch ein Baby war. Johannes der Täufer wurde enthauptet, weil er eine unangenehme Botschaft hatte. Die junge Kirche litt unter Verfolgung. Man nimmt an, dass die allermeisten Apostel als Märtyrer starben. Die Briefe, das Neue Testament, das wurde geschrieben von verfolgten Christen. Das sind Tatsachen, die wir manchmal nicht so wirklich auf dem Radar haben. Für sie war es ganz normal. Denn Jesus hatte gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, 20. Und Jesus gab auch einen Grund an, warum er das sagte. Er hat gesagt, ich sage euch dies, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Johannes 16, 1. Elberfelder übersetzt, damit ihr nicht zu Fall kommt. Also das Wissen über Verfolgung, das macht uns fit, in ihr zu bestehen. In Apostelgeschichte 14, 21 und 22 lesen wir eine Beschreibung, wie Paulus die damals ganz neu im Glauben Jüngere ermutigte. Er hat gesagt, also da lesen wir, sie stärkten und ermutigen die Gläubigen am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir durch viel Not und Verfolgung in das Reich Gottes eingehen müssen. Die üblichere Übersetzung sagt, dass wir durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes eingehen. Also ist das wirklich so eine Ermutigung? Ermutigend ist doch eher, ja, Gott macht es dir gut, es geht dir gut, Gott hat alles für dich bereit. Aber hier sagt Paulus, wir müssen durch viel Not und Bedrängnis ins Reich Gottes kommen. Nur, dass es ganz klar ist, in den Himmel kommen wir ohne Bedrängnis, ohne Verfolgung, nur allein durch die Entscheidung, Jesus, ich will, ich nehme dich als meinen Retter an. Dann ist das der Weg in den Himmel gebahnt. Aber der Weg dorthin, zum Himmel, der kann manchmal ganz schön beschwerlich sein. Es heißt ja so schön, die Erlösung ist gratis, aber die Nachfolge hat ihren Preis. Wie gesagt, Jesus ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Aber wir verwechseln manchmal Leben in Fülle mit einem einfachen Leben, mit easy going. Aber das wurde uns nirgends verheißen in der Bibel. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Jesus-Verwirklichung. Leider ist die Gemeinde Gottes an den Punkt gekommen, wo wir uns mehr darum kümmern, wie Gott unsere Bedürfnisse stillen könnte, unsere Gebete erhören könnte, anstatt dass wir uns fragen, wie können wir seinen Willen tun, seine Wünsche erfüllen. Ich glaube, dass man von Gott so erfüllt sein kann, dass es einem nicht so viel ausmacht, gewisse Opfer zu bringen für ihn. Ich möchte da auch noch lernen an diesem Punkt. Ich glaube, die Freude zum Reich Gottes zu gehören, kann uns dermaßen beflügeln, dass wir gewisse Opfer oder Leiden nicht mehr so ernst nehmen. Vielleicht sogar glücklich sind dabei. Jesus hat nämlich gesagt, wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 5,10. Und auch Petrus fährt die gleiche Linie. Er sagt, meine lieben Freunde, verwundert euch nicht über die Hitze der Verfolgung, die über euch hereingebrochen ist. Das stellt für euch eine Bewährungsprobe dar. Denkt daran, dass das etwas völlig Ungewöhnliches ist. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln, wenn ihr euch mit ihm und euch mit ihm freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. 1. Petrus 4, 12 und 13. Könnt ihr euch an den Text des Iraners erinnern, den ich euch vor noch nicht allzu langer Zeit mal vorgelesen habe? Er war jahrelang wegen seines Glaubens im Gefängnis. Ich möchte ihn nochmals lesen, weil ich finde, dass es lohnt sich, das tut uns richtig gut. Er hat geschrieben, Meine Wüste ist so glühend, dass ich meine Tränen vertrocknen, bevor sie auf die Erde fallen. Aber kühl ist es in deinem Schatten. Meine Wüste ist trocken, aber eine Oase in dem Regen des Heiligen Geistes. Meine Wüste scheint ein einsamer Weg zu sein. Aber ich bin nicht allein. Mein Geliebter ist bei mir. Meine Wüste ist gefährlich, aber ich bin sicher, weil ich an seiner Schulter ruhe. So liebe ich meine Wüste, weil sie mich in eine tiefere Beziehung mit dir führt, Herr. Und niemand kann mich je aus deinen Armen reißen. Ich finde das gewaltig. Das berührt mich jedes Mal. Das spricht von einer tiefen, innigen Beziehung. Einem nahe bei Jesus sein, der alle Bedürfnisse stillt, auch wenn rundherum nichts stimmt. Das spricht von einer Quelle, die uns sättigt, auch wenn rundherum eben die Wüste ist. Ich weiß, dass nicht alle verfolgten Christen ihre Wüste so positiv erleben. Immer wieder wird auch aufgefordert zu beten, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, weil sie Angst haben, dass sie an Glauben irre werden. Und ich kann das voll nachvollziehen. Die iranischen Gefängnisse sind nicht gerade Wellness, sondern Oasen. Je mehr ich mich mit den verfolgten Christen auseinandergesetzt habe, desto mehr selber wurde ich herausgefordert. Ich musste auch wirklich Buße tun über meine Haltung. Ja, manchmal denke ich schon irgendwie, ich zahle schon einen Preis fürs Reich Gottes. Aber wie daneben ist denn das? Ich meine, zu denken, ich zahle einen Preis fürs Reich Gottes, weil ich vielleicht irgendwas tue oder so. Nein, wie vorhin gesagt, das Höchste an Verfolgung, was ich schon erlebt habe, ist ein belächelt werden. Da gibt es Christen, die zahlen einen ganz anderen Preis. Die gehen auf die Straße, um das Evangelium zu verkündigen, obwohl sie wissen, dass sie vielleicht am Abend im Gefängnis sitzen oder umgebracht werden. Da gibt es Christen, die lassen sich foltern, weil sie einfach an Jesus festhalten. Weil sie so vernarrt sind in ihn und wissen, ich kann mich nicht von ihm lossagen. Er ist die Quelle, er ist mein Lebenselixier. Ich kann ja gar nicht ohne ihn. Da habe ich mir schon echt auch die Frage gestellt, was lasse ich mir die Nachfolge kosten? Und diese Frage möchte ich auch hier in den Raum stellen. Was lassen wir uns die Nachfolge kosten? John Doyle, ein Missionar und Kenner des Nahen Ostens, wurde gefragt, wie es für die Christen dort möglich ist, solch harte Verfolgung auszuhalten. Er hat gesagt, weil sie sich selber eben schon gestorben sind. Sie leben nicht mehr sich, sie leben für Jesus. Es geht eben nicht mehr um sie, sondern allein um Jesus. So wie es auch Paulus gesagt hat, im Galater 2,20, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir diese unfassbare Liebe Jesu erfassen, dann können wir gar nicht anders, als für ihn zu leben. Und dann sind wir ein bisschen mehr leidenschaftlich für ihn unterwegs, denke ich. Wir haben die Chance, jetzt unseren Alltag so gestalten, dass wir uns hingeben. Dass wir vielleicht auch gewisse Opfer für ihn bringen. Ja, was heißt denn das konkret? Das heißt, dass ich meine persönlichen Interessen hinten anstelle, wenn es um die Interessen des Reich Gottes geht. Ich habe auch nicht immer Lust für alles, was ich mache. Manchmal muss ich mich entscheiden und ich entscheide mich, weil ich denke, dass damit das Reich Gottes gefördert wird. Ein vietnamesischer Pastor hat gesagt, Leiden ist nicht das Schlimmste, was uns geschehen kann. Ungehorsam ist es. Ich denke, wir im Westen nehmen das hier viel, viel gelassener. Ja, Gott ist ja gnädig. Ja, Sir Erik, von dem habt ihr vielleicht auch schon gehört, ein Christ, ein Konvertit aus dem Nordsudan, er musste flüchten, wurde auch schwer verfolgt. Er lebt jetzt hier im Westen und ist ein Brückenbauer zwischen den Kulturen. Er hat gesagt, ich bin nicht so beunruhigt, was im Nahen Osten geschieht. Ich bin beunruhigt, was in der westlichen Christenheit geschieht oder eben nicht geschieht. Christen müssen verstehen, Jesus nachzufolgen ist ein schmaler und schwieriger Weg. Aber Jesus hat uns seine Gegenwart verheißen. Jesus hat verheißen, immer, immer, immer bei uns zu sein und uns niemals im Stich zu lassen. Ich denke, da können wir sehr viel von den verfolgten Gläubigen lernen. Die verfolgte Gemeinde setzt viel weniger auf Besitz oder Ansehen oder Programm. Sie setzt auf Gemeinschaft, auf Gott nahe zu sein, auf bei ihm alles abzuholen. Sie lieben die Bibel. Und weil viele von ihnen keine eigene haben, lernen sie sogar ganze Kapitel auswendig. Ich denke, uns würde das auch nicht schaden, ein bisschen mehr Bibelwissen anzueignen. Es ist gut, wenn wir so Bibelstellen wie Römer 8, 8 erkennen. Dort heißt es, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen will. Wenn wir um die zukünftige Herrlichkeit wissen, dann können wir unseren Blick darauf richten und dann ist das Irdische hier nicht mehr so gewichtig. Paulus wurde 5-mal mit 39 Hieben geschlagen. 3-mal wurde er ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal hat er auf seinen Missionsreisen Schiffbruch erlitten und trieb dabei auch 1-mal auf hoher See. Er erduldete Mühsal, Plage und durchwachte viele Nächte im Gebet. Er ertrug Hunger, Durst und häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Alles nachzulesen im 2. Korinther 11, 24 bis 27. Nichts weniger, er hat alles erduldet. Und er hat die Bibel also einen Teil der Bibel geschrieben. Freut euch in dem Herrn, abermals sage ich, freut euch. Er schrieb an seine Freundin Korinth, die Schwierigkeiten bedringen uns von allen Seiten und doch werden wir von ihnen nicht überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Dann spricht er noch etwas mehr über seine Leiden. Und dann im gleichen Kapitel lesen wir, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Nur eine kleine Erinnerung, Steinigung, Auspeitschen, Schiffbruch, alles eine kleine Last im Vergleich zu der riesigen Herrlichkeit, die wir einmal erleben werden. Er fährt dann fort. Deshalb richten wir unseren Blick nicht auf die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Wir sehen sie im Licht der Ewigkeit, denn sie gehen bald vorüber und sie bringen uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. 2. Korinther 4, 17 und 18. Ja, wir sollen unsere Leben immer wieder im Licht der Ewigkeit sehen. Unser Leben hier auf der Erde ist wie ein kleiner Tropfen im Vergleich zum Ozean. In was investieren wir? In den Tropfen oder in den Ozean? Im Blick auf die Ewigkeit den dürfen wir nie verlieren. Wir sind hier nur auf der Durchreise, wir haben keine feste Stätte. Ich glaube, darin sind uns unsere verfolgten Brüder und Schwestern weit voraus. Vielleicht braucht es ja einen gewissen Druck, dass es uns hier nicht zu wohl ist und wir diese Sehnen nach der Ewigkeit spüren. Deswegen ist es auch gut, wenn wir immer mal wieder unseren Blick auf den über unseren Tellerrand hinaus richten. Der Schreiber des Hebräerbriefs ruft uns darum auf, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Hebräer 13,3. Das fällt uns nicht leicht, weil wir in so einer anderen Welt leben. Keiner von uns wurde je schon richtig gequält, nur weil er Jesus nachfolgt, oder? Aber es ist gut, wenn wir uns mit dieser Realität auch auseinandersetzen, weil die gibt's. Stell dir mal bildlich vor, dass jemand von deinen Freunden oder deiner Familie oder du selbst gequält wirst, nur weil du Jesus oder er oder sie Jesus nachfolgt, Hunger oder Durst leidest, in einem Arbeitslager bist mit keiner Hoffnung, dort jemals wieder lebendig herauszukommen. Dank Open Doors habe ich mich mehr mit diesen verfolgten Christen auseinandergesetzt. Ich möchte euch ganz kurz ein Beispiel erzählen von einem Christen in Vietnam. A Dahon und seine Familie, die leben im ländlichen Vietnam, sind Bauern. Als bekannt wurde, dass sie Jesus nachfolgen, hat sich das ganze Dorf gegen sie gestellt. Sie haben gesagt, ihr könnt euch entscheiden. Unterzeichnet diese Schrift, dass ihr eurem Glauben absagt oder sonst ja, wird es nicht so einfach für euch. A Dahon hat gesagt, seit ich Jesus bin, habe ich ein viel besseres Leben. Ich bin ein besserer Ehemann, ich habe nicht mehr die Alkoholsucht, habe das Glücksspiel aufgegeben. Warum sollte ich Jesus jetzt absagen? Und ich habe euch ja nie etwas zuleide getan. Die Dorfbewohner schlugen ihn. Seine Ernte wurde zerstört, seine Schafe vergiftet. Seine Frau hat die Arbeitsstelle verloren und seine Kinder dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Und Christen wird auch der Zugang zu frischem Wasser verboten. Sie müssen also stundenlang laufen, um Wasser zu holen. Das ist nur ein Beispiel von Millionen heutzutage. Je mehr ich mich mit ihnen, mit diesen Geschichten auseinandersetze, desto mehr kann ich mit ihnen fühlen. Dank Open Doors haben sie zum Teil Namen oder Gesichter bekommen. Jürg und ich folgen auch dem Gebetskalender von Open Doors. Und das verbindet, zum Beispiel hier hat hinten dann Material, das ihr gerne mitnehmen könnt. Adventskalender, wo man jeden Tag für jemanden beten kann. Oder das ist das gut durch das ganze Jahr für jeden Monat. Heute zum Beispiel haben wir für Diras in Äthiopien gebetet. Sie hat ein ähnliches Schicksal, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Eine junge Frau, 28 Jahre in Äthiopien, wurde von ihrem Dorf ausgestoßen mit ihren Kindern und muss sich ganz neu orientieren. Das ist nicht wie bei uns, wo man dann halt ins nächste Dorf zieht und einen anderen Job findet. Das ist viel enger verbunden und da ist gar nicht einfach. Es ist wichtig, dass wir für die verfolgten Christen beten, dass wir für sie einstehen, dass sie den guten Hirten, der Jesus eben doch ist in allem, der sogar im Angesicht der Feinde den Tisch deckt und den Becher überfüllen lässt. Beten wir, dass sie das erleben, dass sie das erfahren, dass Jesus zu ihrer Seite steht. So wie der Iraner, der sagen kann, meine Wüste, ich liebe sie, weil sie mir eine neue Dimension deiner Gegenwart offenbart. Er ist einer von den vielen, die überwinden, die ihr Leben nicht lieben bis in den Tod. Einer von denen, deren Zeugnis lauter schreit als ihre Not. 309 Millionen Christen werden in einem extremen Maß verfolgt. Opendoors veröffentlicht jedes Jahr ein Weltverfolgungsindex. Das ist eine unrühmliche Rangliste mit den 50 Ländern, in denen Christen am stärksten Verfolgung und Diskriminierung erleben. In den letzten Jahren hat die Intensität der Christenverfolgung auch zugenommen. Auch das ist ein Zeichen der Zeit. Und stellt sich nun natürlich die Frage, was können wir tun? Wir können Anteil nehmen und uns deswegen informieren. Nächsten Sonntag ist der internationale Sonntag der verfolgten Christen, mit genau diesem Ziel zu informieren. Dann können wir beten für Länder oder einzelne Geschwister. Gebet ist das Allerwichtigste. Immer wieder lese ich, wie die verfolgten Christen sich bedanken oder bitten für Gebet, weil sie spüren, dass das etwas ändert. Sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Dann gibt es auch die Möglichkeit, ihnen zu schreiben. Und das finde ich noch so cool. Da habe ich gelesen von einem Gefängniswärter. Als dann der Christ entlassen wurde, hat er zu ihm gesagt, ich habe ganz viele Briefe für dich bekommen. Ich habe sie zwar nicht weitergegeben, aber es hat mich beeindruckt, dass Tausende von Leuten dir geschrieben haben. Also selbst wenn die Leute, an die eigentlich die Briefe sind, nicht bekommen, bewirken sie etwas. Außerdem können wir geben. Open Doors zum Beispiel macht auch Traumaseminare. Oder was ich sehr interessant finde, auch sie klärt die Christen über ihre Rechte auf, dass sie sich nicht immer gerade wie nur Lämmer abführen lassen müssen, sondern sie haben auch Rechte. Ich denke, das ist super, wenn wir all das tun. Und das wollen wir auch gerade jetzt. Nicht schreiben, aber beten. Ich habe gedacht, wir könnten jetzt aktiv werden, in kleineren Gruppen, dass wir für einzelne Anliegen beten. Zum Beispiel eben für Christen, die kein Wasser bekommen oder die Covid-Hilfe nicht bekommen, weil sie eben Christen sind. Beten wir für Pastoren. Eine ganze Pastorenfamilie wurde abgeführt und ist verschollen seither in Asien. Vor allem natürlich christliche Leiter sind herausgefordert. Beten wir für christliche Familien oder Kinder, vor allem junge Mädchen, die zwangsverheiratet werden mit Muslimen. Das ist ein furchtbares Kapitel. Die werden einfach zwangsverheiratet und sind dann ein Teil von einem Harem. Aber Jesus ist auch da in ihrer Not. Beten wir für Nordkorea, eben die Arbeitslager. Da sind viele Christen in Arbeitslager. Mit wenig Hoffnung, jemals wieder da herauszukommen. Aber sogar dort baut Jesus seine Gemeinde. Ich habe gelesen von einer Frau in Nordkorea, die eine kleine Zelle gemacht hat, Hauszelle in Nordkorea, im Lager. Jesus kann überall einfach wirken. Dann beten wir auch weiter für Afghanistan. Es ist zwar auch ein bisschen aus den Medien verschwunden, aber die Not wurde nicht kleiner. Und die Christen dort bitten, dass wir für sie beten. Ich habe auch gehört, dass sie zum Teil, natürlich zum Teil verstecken sie sich, aber zum Teil stehen sie auch auf und sagen, hey, jetzt erst recht. Weil Jesus einfach der Sieger ist. Ich denke, wir machen so ein bisschen kleinere Grüppchen. Es gibt natürlich noch viel Not, aber ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Aber ihr habt ja den guten Heiligen Geist, der euch führen wird. Glauben und erwarten wir, dass unser Gebet einen Unterschied macht, auch heute Morgen. Sie werden es spüren. Das sind Christen, die an sie denken. Das sind Menschen, die mit ihnen verbunden sind im Geist. Und ich glaube, das ist wirklich real. Jesus wird Großes tun. Er baut seine Gemeinde, weil er hat gesagt, die Pforten der Hölle, sie können nicht widerstehen. Ich baue meine Gemeinde. Und gerade in Ländern mit Verfolgung, wie eingangs gesagt, Da sprießt die Gemeinde auf. Vielleicht müssen wir beten, dass wir hier Verfolgung kriegen, damit es bei uns auch besser läuft. Nein, nein. Also machen wir kleine Grüppchen. Peter wird dann den Gottesdienst abschließen. Ich möchte jetzt aber zuerst auch noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass das Wort wahr ist. Du baust deine Gemeinde und ganz egal, wie die Umstände sind. Herr, ich danke dir, dass du ein Licht bist in der Nacht. Ich danke dir für Menschen wie der Iraner, der sagen kann, Herr, selbst in der Wüste bist du meine Oase. Herr, selbst wenn meine Tränen vertrocknen, bevor sie am Boden sind, bist du mein Hirte. Liebe ich die Wüste, weil sie mir neue Dimensionen von dir aufzeigt. Herr, ich bitte dich für uns alle, wo wir so ein easygoings Christleben leben. Hilf uns, dass wir in die Vertrautheit, in die Verbundenheit mit dir reinkommen, in die Leidenschaft für dich. Herr, dass wir brennen, uns hingeben. Herr, dass wir den Preis zahlen, dass dein Reich da im Brieg, da im Wallis kann kommen. Da, wo du uns hingestellt hast, jeden Einzelnen für uns. Herr, dass wir einen Unterschied machen können, dass wir ein Licht sein können, dass wir dich verherrlichen können. Jesus, danke, dass du einfach am Werk bist, überall. Du baust deine Gemeinde und wir freuen uns, wenn dein Reich zunimmt. Wir sagen, dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe. Herr, in meinem Leben, du mein Leben, durch das Leben von jedem Einzelnen von uns soll dein Reich zunehmen und dein Wille geschehen. Danke, du wunderbarer König. Lob und Preis sei dir. Amen. Also jetzt mach doch kleine Gruppen. Und Peter wird dann, wie gesagt, den Gottesdienst abschließen.